Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, neue Ausgabe der Plattform, 16 bis 17 Uhr, wie immer, auf diesem Sendeplatz. Und mein Name ist Michael Trost. Wir sprechen heute Nachmittag über ein Thema oder ein Angebot zu einem Studium oder zu einer Weiterbildung in Sachen Physiotherapie mit sozusagen Medizintechnik. Eine, ja, aus, sagen wir mal, Veranstaltung aus Mitwirkenden von der THU, Technischen Hochschule Ulm, gemeinsam mit der Berufsfachschule für Physiotherapie vom Ulm-Kolleg. Was es damit genau auf sich hat, spreche ich heute eine Stunde mit meinen beiden Gästen im Studio. Das sind zum einen, ja, ich sag mal Ladies first, fangen wir mal an, zum einen mit Christine Lechner, leitende Lehrkraft an der Berufsfachschule für Physiotherapie. Christine, ganz herzlich willkommen.
Hallo Michael.
Und zum anderen von der Technischen Hochschule hier in Ulm, Professor Dr. Tim Fleiner. Tim, ganz herzlich willkommen, ebenso bei uns heute Nachmittag.
Freut mich.
Schön, dass ihr da seid und wir zu diesem Thema ein bisschen mehr erfahren können. Tatsächlich habe ich im Vorfeld auch noch nicht gewusst, was es genau damit auf sich hat, was genau ihr anbietet, was ihr macht und was da dahinter steckt. Ich denke, in einer Stunde wissen wir ein bisschen mehr allesamt. Damit jetzt die Hörer euch aber erstmal kennenlernen können, machen wir es wie immer hier in der Plattform. Machen wir eine kurze Vorstellrunde. Wer möchte anfangen?
Oh, Christine. Schon wieder Ladies first?
Ja, das sind wir. Das sind gefallen.
Also mein Name ist Christine Lechner. Ich bin die Schulleitung Ulm-Kolleg, die Schulleitung Physiotherapie am Ulm-Kolleg, Berufsfachschule für Physiotherapie, Massage und Podologie. Mein Tätigkeitsbereich da ist ganz viel Organisation der gesamten Ausbildung. Und jetzt auch neu des Studiums mit und natürlich dann auch Unterricht innerhalb der Ausbildung bzw. des Studiums. Also das umfasst so das gesamte Spektrum, was man sich so vorstellen kann im Rahmen der Ausbildung.
Ja, wie lange, wenn ich fragen darf, wie lange bist du da schon dabei? Also wie lange machst du den Job schon, auch schon eine gewisse Zeit dann?
Den mache ich seit 24 Jahren.
Oh ja.
Also, aber in unterschiedlicher Intensität. Also ich habe angefangen erst als Honorardozentin und habe dann so ganz langsam, habe ich dann meine Anwesenheit gesteigert. Und natürlich immer wieder Unterbrüche wegen der Kinder, aber dann, genau, bis dann zur Vollzeittätigkeit ging.
Schön.
Ja.
Soweit, Tim?
Ja, hallo zusammen, ich bin Tim Fleiner, ich bin Physiotherapeut und Sportwissenschaftler. Ich habe in Friedrichshafen das Studium gemacht und bin dann über ein paar Umwege nach Köln gekommen, war an der Sporthochschule, habe mich fokussiert auf das Thema Training im Alter. Also die Gesellschaft wird älter und wir müssen daran arbeiten, dass jeder in Bewegung bleibt. Habe da promoviert und eine Arbeitsgruppe gegründet und bin dann wieder zurück nach Ulm gekommen. Das heißt, ich habe auch in Ulm Abi gemacht und freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und seit September bin ich an der Technischen Hochschule in Ulm und habe da eine Professur für evidenzbasierte physiotherapeutische Versorgung. Also der Versuch, die Physiotherapie zu modernisieren und mit der Medizintechnik zu verknüpfen.
Mhm. Ist das, das hört sich ja Evidenz, wie sonst Evidenz?
Basiert.
Das hört sich schon sehr wissenschaftlich belegt und dann irgendwann nach vielen Forschungen und Studium und praxisverifiziert wahrscheinlich dann an. Also
ja,
schon, ja, eine Wissenschaftlersicht dann auf jeden Fall. Und das ist jetzt eine ganz neue Studienrichtung an der THU oder gibt es das schon länger?
Ne, das gibt es jetzt in der zweiten Kohorte. Das heißt, wir haben schon 45 Studierende, die schon ein Jahr bei uns sind, jetzt seit diesem Wintersemester auch wieder. Und jetzt neu ist das Angebot im Sommersemester. Das heißt, dass wir dort einen Bachelor of Science anbieten in Physiotherapie, der ist ausbildungsintegriert eben zusammen mit dem Ulm-Kolleg, dass die Studierenden nach 6 Semester das Staatsexamen machen, also klassisch physiotherapeutisch und zusätzlich im 7. Semester dann die Bachelorarbeit schreiben, sodass sie dann auch wirklich als Physiotherapeutin arbeiten können.
Genau, also da ist, das Examen ist dazu ganz wichtig, sonst kann man nicht als Physiotherapeut arbeiten. Und der Vorteil vom Bachelor ist einfach ganz klar, dass man zum einen mehr Wissenschaftlichkeit reinbringt, aber man auch die Möglichkeit hat, wirklich in diesem Bereich Wissenschaftlichkeit und auch Hochschullehre aktiv zu werden und da wirklich einzutauchen. Und ich finde, das ist eine neue Herausforderung, der wir uns in der Physiotherapie erstellen sollten.
Mhm. Ja. Also schon der Titel mit Evidenz basiert, in dem Fall sieht man schon, dass da sehr viel irgendwo auch mit Forschung, Wissenschaft irgendwie dann dabei ist. Generell, also jetzt haben wir gesagt, das ist jetzt hier die zweite und dann Kohorte, sagtest du gerade, hier in Ulm. Diese Wissenschaft an sich, gibt es dann schon länger oder ist das jetzt ein Metier oder ein Forschungsbereich, den es erst wenige Jahre liegt oder schon immer oder wie ist das so vom Einordnen zeitlich?
Also die Entwicklung ist eigentlich, Physiotherapie ist ungefähr 100 Jahre alt, so die ersten Schulen haben 100, 110 Jahre jetzt und unsere Nachbarländer sind schon weiter in der Akademisierung. In Deutschland an sich waren die ersten Modellprojekte so um die 2000er-Wende rum und es wird jetzt immer mehr, das heißt es gibt mehr Angebote für Physiotherapie, zum Beispiel in Baden-Württemberg ist es noch an der Hochschule in Furtwangen, in Heidelberg und eben bei uns und das entwickelt sich so weiter, dass es immer mehr Studienplätze geben wird und so zur Einordnung, es gibt insgesamt 40 Professuren in ganz Deutschland und in Ulm sind es jetzt eben zwei, wo ich mit dem Samuel Schülein zusammen jetzt gestartet bin und das soll in Ulm eben noch ausgebaut werden auf 7 Professuren, sodass wir da auch eine schlagkräftige Truppe werden, weil es ist klar, wir brauchen guten Nachwuchs, wir brauchen gute PhysiotherapeutInnen, die eben auch die Studienlage kennen, die Studienlage anwenden können, um so auch die beste Behandlung anbieten zu können und durchführen zu können. Das ist der Hintergrund, dass wir möglichst gut ausbilden. Ja.
Wie ist denn in der Bedarfsentwicklung, also wie entwickelt sich das? Also ich meine, ist das, weil immer mehr Menschen vielleicht auch sitzen, immer mehr Menschen vorm Computer sitzen, immer sich weniger bewegen, also die Arbeitsplätze, die Büroarbeitsplätze, wo eben die Menschen einfach ja vielleicht zu wenig auch Bewegung haben, immer mehr mit Rückenschmerzen. Ich meine, heute gibt es ja kaum jemanden, der nicht sagt, irgendwie am Abend irgendwas Rückenschmerzen, Rückenweh oder sonst irgendwas. Das ist schon fast irgendwie Normalität, hat man das Gefühl. Das ist insofern auch für Physiotherapie und damit der Bedarf angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Denke ich mal so ganz spontan, ist das so? Ist daraus eben daraus entwickeln dann eben auch der Bedarf an Physiotherapeuten
also
gewachsen?
Ich glaube, das Ganze liegt so ein bisschen daran, dass ja Arbeitsbereiche immer mehr vereinfacht werden und damit ist Stellungswechsel und der Belastung des gesamten Körpers gar nicht mehr so gegeben und durch diese Einseitigkeit entstehen natürlich mehr Probleme. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Das andere ist auch, wir reden ja schon in der Medizin auch von Kosten, die entstehen, von Kostenexplosion. Und man versucht mit anderen Mitteln diese Kostenexplosion etwas einzudämmen. Das heißt aber auch, das, was getan wird an medizinischen Verfahren, sollte in irgendeiner Form ja auch evidenzbasiert sein oder ein Nachweis muss erbracht werden, dass es sinnvoll ist. Und ich glaube, in diesem Fahrwasser sind wir gerade drinnen, dass wir sagen, wir wollen arbeiten, wir wissen, dass Bewegung gut tut, in welcher Form auch immer. Aber das Ziel ist ja auch im Sinne der Kostenersparnis und auch der Prävention natürlich, dass man sagt, man macht nur noch Dinge oder man versucht, Trainings anzubieten, die wissenschaftlich belegt sind, dass es tatsächlich was bringt und nicht nur dazu da ist, dass man halt was macht. Und das ist der Kern, den wir jetzt verfolgen mit diesem Studiengang auch, dass wir unsere Studierenden so weit anheben vom Wissen her, dass sie entweder fähig sind, ein gewisses Maß an Evidenz zu belegen oder zu kreieren, aber auch zu sagen, wo gibt es Evidenz, was kann ich für meine Behandlungen nutzen und ist wirklich gewinnbringend.
Ja, wenn wir jetzt über Physiotherapie sprechen, was umfasst Physiotherapie alles? Das ist Massage, ist das Sport im Sinne von Kniebeugen, im Sinne von Arme kreisen, im Sinne von Sit-Ups, weil jeder irgendwie ein bisschen dicker geworden ist und irgendwie nach dem Trainieren so was umfasst. Geht mir auch so. Mit zunehmendem Alter, glaube ich, sowieso. Was umfasst denn der Bereich Physiotherapie alles?
Also, wenn man über die gesamte Lebensspanne schaut, dann gibt es Fachbereiche der Physiotherapie für jedes Alter. Also von der Neonatologie, also der wirklich frischen Säuglingsstation, bis ins höchste Lebensalter. Dort gibt es spezielle Verfahren, die angewendet werden, Techniken, Untersuchungstechniken, aber auch Behandlungstechniken. Und dann kann man auch in je nach Aktivität schauen. Also es gibt dann natürlich die Krankheitsbereiche, die Orthopädie, die Chirurgie, die Neurologie, die Onkologie, die Innere. Das sind so die Hauptbereiche, wo wir sagen, das Körperliche steht da im Fokus. Und da kann man dann ja für jedes Leistungsniveau eigentlich eine Behandlung ansetzen.
Und der Schwerpunkt ist aber bei der Physiotherapie wirklich die Bewegung, also das Training. Es geht um den Bewegungsapparat. Massagen, Entspannungstechniken sind mehr ein Mittel zum Zweck. Also dass man einfach sagt, man bearbeitet erst den Muskeln, dass man ihn anschließend trainieren kann oder als Vorbereitung. Aber es geht wirklich um Bewegung und dann die Hinführung zum Alltag wieder.
Und das ist das Schöne, dass wir merken, in der Gesellschaft wächst dieser Stellenwert für Bewegung. Jeder hat entweder ein schlechtes Gewissen oder hat eine Smartwatch. Wir kommen so weit, dass wir Schritte von Patientinnen und Patienten zählen, sehen, wie viel sitzen die am Tag. Nicht nur mit gehobenem Zeigefinger, um zu sagen, Mensch, das ist schlecht, sondern eben auch die Patientinnen und Patienten zu befähigen, auf sich selber aufzupassen und Bewusstsein für Bewegung zu haben. Und da merken wir, dass das in den letzten Jahren sich immer weiter bessert, dass wir merken, es ist ein Bewusstsein dafür, Bewegung. Junge Leute gehen anstatt Samstagabends in die Disco oftmals gerne ins Fitnessstudio, treffen sich da. Das Training wird zum Lebensstil. Das
Lifestyle, ja. Inzwischen, ja.
Viele Leute reden ja noch vom Gym.
Verstanden,
das ist im Prinzip das Fitnessstudio. Früher hat man gesagt, geh ins Fitness. Jetzt heißt nur, geh ins Gym. Okay, also ein Wording, das gerade sehr in ist. Aber es geht euch im Prinzip wesentlich darum, wenn ihr gesagt Massage oder Warm-up, irgendwas, ist immer die Vorbereitung zu einer bewegenden, also im Prinzip Laufbewegungen. Ich selber bin uralt Jogger, also altersmäßig nicht uralt vielleicht, aber im Sinne von schon mache ich schon extrem lang, seit der Schulzeit bis heute. Also im Prinzip sowas hinführen, sowas ist etwas, was ihr dann auch im Prinzip befördern würdet, dass die Leute sich mehr bewegen, mehr laufen oder mehr walken oder mehr rennen, also im Sinne jetzt von Jogging. Das ist im Prinzip, was so euer, Hinwirkziel ist, oder?
Genau, und also ich denke mal in mehr Bereichen. Das eine ist ja das, dass wir sagen, wir sind präventiv unterwegs.
Ja.
Also wir beugen vor, dass was passiert. Das würde heißen bei einem Jogger, dass man heute mal schaut, wie läuft der eigentlich? Welches Schuhwerk verwendet er? Wie sieht die Statik aus? Wie ist mit der Schrittfrequenz, Schrittlänge? Ja. Also einfach, damit es nicht zu Problemen kommt. Wir sind in dem Bereich akut aktiv, also wenn es Probleme gibt, dass man wirklich genau hinguckt, wo braucht jemand mehr Unterstützung. Und dann geht es natürlich um die Frührehabilitation nach Operationen zum Beispiel, also nur im Krankenhaus, und dann der Übergang nach zu Hause oder dann die Rehabilitation, also Spätrehabilitation bis hin zur Alltagstauglichkeit. Also wir decken mit der Physiotherapie wirklich alle Bereiche ab und versuchen da einen Cut zu machen, wo einfach irgendwas entsteht, was für den Körper unphysiologisch oder dann schädigend ist.
Aber der Hauptpunkt ist, das eine ist präventiv und das andere ist im Sinne von, jetzt ist was passiert, Nachsorge oder wieder Reha wiederherstellen. Genau. Das heißt, das sind die zwei unterschiedlichen Fälle, die wir dann kennen. Und ihr seid jetzt mehr auf dem einen oder auf dem anderen Sektor oder 50-50% im Prinzip bei beiden gleich aktiv?
Ich würde sagen, das ist so was Fließendes.
Du kannst nicht immer trennen nehmen.
Ja.
Das Bewusstsein für Bewegung ist da und das ist auch wichtig, das dann zu kanalisieren. Deshalb, Trainingseffekt kann einmal da sein, wenn nichts vorliegt, vorbeugend, aber genauso wird es dann angepasst, wenn erst die Einschränkungen da sind. Wenn wir zum Beispiel im höheren Alter versuchen, die Person möglichst lange zu Hause leben zu lassen, durch Training.
Genau. Und über das Training vielleicht dann die nächste Gefahrensituation gar nicht mehr erst eintreten wird, also dass man das bewirkt.
Ja. Du sagtest, du warst ja an der Sporthochschule tätig. Da sind aber dann überwiegend, glaube ich, Leistungssport oder Leute, auch, glaube ich, aus dem Leistungssportumfeld tätig, wo es dann auch um Trainingskonzepte geht. Also ich hatte auch mal einen Bekannten, der dann auch dort studiert hat, zusammen mit dem, na, wer ist der Olympiaturner?
Fabian Hambüchen.
Fabian Hambüchen, genau, ein Ulmer Leichtathlet, der dem Fabian Hambüchen zusammen studiert hat. Und dann war mir klar, na, das sind natürlich schon dann die Leute, die auch im Bereich irgendwo Hochleistungssport angesiedelt sind, wo es dann nicht nur um, naja, ich will mich halt gesund halten, sondern ich möchte Trainingsleistung oder ich möchte sie optimieren, ich möchte im Spitzensport tätig sein, also schon noch in eine andere Richtung gar weitergeht.
Also das ist ein Aspekt, dieses höher, schneller, weiter der Sporthochschule gibt es, ja, das ist das Aushängeschild, aber genauso wichtig ist der ja, gesundheitsfördernde Aspekt durch Bewegung. Ich bin damals zum Master hingewechselt im Bereich Sport- und Bewegungsgerontologie, also explizit für Training des älteren Menschen. Ja. Damals war die Zielgruppe dann 65 Jahre, wo eben klar war, Mensch, wir schaffen es durch geeignetes Training, 20 Jahre lang 60 Jahre alt zu sein. Mhm. Das ist total spannend und das ist ja auch gerade der Trend, der Lebensstil der Verjüngungsmaßnahmen, wobei im jüngeren Alter oftmals dieses höher, schneller, weiter will, der Leistungssport, der scheint, der ist so offensichtlich anziehend, aber wo es dann wirklich um was geht, ist wirklich der ja, Verbleib in der Häuslichkeit, die Sturzprävention, die Sarkopenie, also der Verlust an Muskelmasse, dem vorzubeugen durch Bewegung und dann spielt auch die Ernährung eine große Rolle. Das sind doch die großen gesellschaftlichen Themen, denen wir uns durch Sport und in dem Fall Bewegung nähern.
Lass uns nach der Musikpause noch mal ein bisschen sprechen, auch vielleicht was in welchem Alter oder auch für den typischen berufstätigen Menschen dann geeignet ist und dann was eben für den Senior oder die Person, die dann eben im Hause einfach sich gesund erhalten möchte, also für die ältere Person, die dann eben ja einfach mit ihren 90 oder 94, 95 Jahren sich gesund erhalten möchte, was die tun sollte und natürlich dann auch, was vielleicht so das ein oder andere dann auch an Leistungssport oder wie auch immer, die Leute, die sich zum Beispiel dann noch verbessern wollen, die aus ihrem Jogging, aus ihren, was weiß ich, auf 5000 Metern in die 16-Minuten-Grenze kommen wollen, wie das so denn funktioniert. Aber Spannendes, erst nach der Musik jetzt sprechen wir weiter, erst spielen Musik, wollte ich sagen. Was spielen wir? Wir haben drin A Flock of Seagulls, dann werden die in den 80er Jahren groß oder 1982 das erste Album. Jetzt gibt es nach vielen Jahren eine neue Veröffentlichung, ein neues Album und wir spielen den Titel Perfect. Hier sind A Flock of Seagulls. Let's go. Ja, aber noch komischerweise nix. Dann sprechen wir mal noch kurz weiter, wenn dir läuft. Interessant. Was du eigentlich tun? Ich gleich so. Interessant. Gucken wir mal weiter. Sprechen wir mal noch kurz weiter. Wir schauen gleich nach der Musik. Lass mal vielleicht kurz so euch fragen, was sind jetzt eure Sportarten, die ihr vielleicht selber irgendwie dann auch betreibt? Gibt es da auch irgendwie was?
Ich habe mich dem gesamten Trend natürlich angeschlossen. Ich gehe ins Gym.
Ja.
Und aber eigentlich so das, was ich über Jahre hinweg mache, ist Laufen.
Mhm. Jogging?
Ja.
Täglich?
Nee, das schaffe ich nicht. Aber,
täglich ist auch nicht so gut.
Drei bis vier Mal die Woche versuche ich es durchzuführen. Mal mehr, mal weniger.
Das ist so schön. Ja, ich komme eigentlich aus dem Volleyball und bin jetzt aber aufs Fahrradfahren gekommen. Der neue Job ist ja am oberen Eselsberg, das heißt auf der höchsten Stelle Ulms. Da versuche ich jeden Tag mein Fahrrad hochzufahren und merke, dass ich von Mal zu Mal besser werde. Habe auch den Luxus einer Dusche da. Und dann trete ich einmal im Jahr beim Triathlon an in Erbach. Ja, mit einer Praxis, mit den Kollegen und Kollegen. Da sieht man jedes Jahr, wie man sich verändert, besser, schlechter oder auch gleich bleibt. Das ist total spannend. Also die Vielseitigkeit macht's aus. Mhm. Und brauche auch ja die Alltagsbewegung. Ich merke es an Stimmung, an allem. Wenn ich mich nicht viel bewege oder zu wenig esse, dann brauche ich eine Bewegungspause.
Mhm. Ja, aber dann müsst ihr jetzt steil bergauf gehen, nachdem du jetzt ständig auf den Eselsberg hochfährst.
Es ist so, also es ist so. Ja, ja. In Köln war das damals sehr flach und da ging es immer nur über die Rheinbrücke rüber, vom links ins rechts Rheinischen. Da war nicht viel mit Bergen, aber Ulm hat da schon was. Ja, das reizt mich schon.
Also zum Trainieren, die Berge sind natürlich unerfreulich im Sinne von, oh je, hoch und drunter.
Ja.
Auf einen Jogger nicht so dolle, aber im Prinzip natürlich ja, auch eine Trainingsherausforderung. Ich entsinne mich selber, ich bin zum Beispiel auch, ich bin ja gerne gelaufen, wir haben den uns hier gleich, auf jeden Fall, gerade da hinten, der hinten beim Friedhof, diesen Weg da,
ja, die Stuttgarter hoch. Straße.
Ja, ja, nicht nur das, sondern vom Oerlinger Straße, der hochspurtest.
Oh, wow.
Kurze Anekdote, Bundeswehr 1988 gab es das gemeinsame Auszutrainen GATT und dann ging es genau dort hoch. Und da habe ich brillieren können. Da bin ich in einem Berg
gelaufen. Ja, ja.
Ja, das ist mir noch gut in Erinnerung. Das war, ja, aber schon in weichen Jahren.
Radio Free.
Und wir sprechen heute mit meinen beiden Studiogästen. Und wir sagen noch, wer da ist. Sag mal kurz euren Namen.
Christine Lechner.
Und ich bin Tim Fleiner.
Wir sprechen, ja, über eine Ausbildung im Bereich Physiotherapie. Und ich habe vorher gesagt, Miets sozusagen Medizintechnik und ein bisschen mehr. Da kommen wir gleich noch ein bisschen konkreter drauf. Auf jeden Fall haben wir schon gerade gesprochen über Notwendigkeit und über den Sinn auch von Physiotherapie in verschiedenen Altern, in verschiedener Funktion. Einmal präventiv, einmal sozusagen, wie sagt man eigentlich, rehabilitatorisch oder wie sagt man?
Kurativ.
Kurativ, das ist der Begriff.
Das wäre das der Fachbegriff.
That's it. Okay, kurativ, jetzt habe ich es. Gut. Das also, denn dann haben wir schon gesagt, in verschiedenen Altern, auf jeden Fall kann es Sinn machen, unterschiedliche physiotherapeutische Anwendungen zu machen, zu belegen. Haben gerade auch über euren und auch meinen Freizeitsport, auch Läufer, Jogger gesprochen. Und die Notwendigkeiten, wir haben gesagt, viele Menschen, die heute irgendwo dann auch sitzend arbeiten. Und daraus ergibt sich eben auch dann einfach eine andere Anforderung, was die Ausbildung angeht, die Bereitstellung von Kapazitäten, die eben in diesem Bereich dann arbeiten, sozusagen Kräfte, die den Service anbieten, die das können und dann umgekehrt eben auch um die Leute, ja, die mit mehr, eben mehr Leute, die kommen, die den Rücken haben und so weiter und so fort, dann auch behandelt werden können. Und daraus ergibt sich eben auch die Anforderung, so eine Ausbildung zu absolvieren. Gut, dann lasst uns doch mal ganz kurz, ihr habt gesagt, es sind mehrere Orte, auch in Deutschland, Baden-Württemberg, wo man in der Richtung eine Qualifikation anstreben kann. Lasst uns mal vielleicht kurz so ein bisschen ansprechen, in welche Richtung, in welche Berufe letztendlich stecken da dahinter, auch in dem Umfeld, was man dann bei euch erlernen kann. Sind das jetzt verschiedene Berufe? Ist es ein Ausbildungsberuf, der einfach Physiotherapeut heißt? Sind das verschiedene? Wir haben den Begriff Ergo gehabt. Irgendwie Ergotherapeut, glaube ich, gibt es ja nämlich auch und vieles mehr. Also in welche Richtung das, was ihr dann programmtechnisch anbietet, gehen eure Schule und Programm, euer Studium?
Also es gibt in Deutschland die Heilberufe. Das sind die ärztlichen Dienstleistungen, ärztlich verordnete Dienstleistungen. Das sind die Physiotherapeuten, die für die Bewegung zuständig sind, die Ergotherapeuten, die vor allem für den Alltag zuständig sind, die LogopädInnen, die für die Sprache und das Schlucken zuständig sind. Und ein Teil sind dann noch die PodologInnen. Das sind die großen vier Heilberufe. Und für uns an der THU und im Ulm-Kolleg geht es jetzt um die Physiotherapie. Eben mit dem klaren Profil Physiotherapie ausbildungsintegriert und den Bachelor. Eben das große Profil, die Medizintechnik dort zu verankern. Weil das ist die klare Expertise der THU, die Technische Hochschule Ulm, ehemals Ingenieursfachschule, eine lange Geschichte, sehr bekannt über das Ulmer Modell. Und für uns als Physiotherapeuten ist das eigentlich die große Chance, uns und unseren Beruf auch weiterzuentwickeln, indem wir ja die Anforderungen der Medizintechnik, die immer mehr in unseren Beruf reinkommen, eben auch lehren und greifbar machen. Ein Beispiel, dass jeder hat sein Smartphone dabei, das Schritte zählt ganz automatisch, man kann da kaum was dagegen tun, Sitzzeiten, Stehzeiten. Und das, was wir letzte Woche im Unterricht gemacht haben, ist die Ganganalyse mittels des Smartphones. Jemand, der zum Beispiel bei Apple Health reinschaut, der kann gucken, wie viel er hinkt, wie lang seine Schrittlänge ist, über den Alltag gemessen. Wir kommen da weg von klassischen Testsituationen hin zu im Alltag messen, weil die Patientinnen und Patienten selber messen. Und das ist da die Weiterentwicklung in der Medizintechnik, die Digitalisierung, die uns hilft, mehr Einblicke zu kriegen über Personen und das Bewegungsverhalten von Personen. Dafür müssen wir Studierende vorbereiten, dass jemand kommt, mit Schrittzahlen kommt oder auch jemand kommt und sagt, ich habe auf Social Media das und das Video gesehen, ist das richtig? Oder auch mit seiner Diagnose erstmal googelt und dann erklärt, wie man was behandeln muss. Das sind ja Kompetenzen, die wir den Studierenden aneignen müssen und beibringen müssen. Wie hat sich das geändert in den letzten Jahren, Tine? Vielleicht hast du da den guten Einblick drauf.
Also das, was wir ausbilden oder wahrnehmen, ist einfach, die Physiotherapie ist ja primär ein Ausbildungsberuf. Also es ist eine Berufsfachschule und ist eine dreijährige Ausbildung. Und da geht's wirklich um das Erlernen eines soliden Handwerks, einfach einen Patienten behandeln, dass er dann wieder im Alltag ohne Probleme seine Aufgaben erledigen kann. Mhm. Jetzt mit dem Studium, das es jetzt neu gibt, da wollen wir weg von ich schau mal, wie das so ist, ja, und ich beobachte und mein subjektiver Eindruck ist, sondern jetzt geht es wirklich darum zu sagen, ich möchte Technik nutzen, ich möchte Digitalisierung nutzen, um weggehen von meinem subjektiven Eindruck zu hin, objektivierbar ist folgende Ausweichbewegung, mhm, oder ein Hinkmechanismus. Und mit Testverfahren, die sich ja immer wieder genau in der gleichen Art und Weise durchführen lassen, um dann wirklich sagen zu können, es wird jetzt besser. Oder die Problematik ist noch nicht wirklich gut erfasst, es bleibt gleich.
Ja.
Ich glaube, so ein bisschen die Idee auch dahinter, wenn du schon von Apple oder Ähnlichem sprichst, dass wir auch unseren Klientel oder unseren Patienten auch sagen können, nutz es, beobachte dich selber oder das, was du da beobachtet hast, das spiegelt Folgendes wider.
Ja.
Also ich glaube, das ist unser Ziel, wirklich in den Alltag hineinzukommen.
Und nochmal, wir möchten keine Ingenieure aus den PhysiotherapeutInnen machen, aber wir wollen das, was die THU kann und ja, transportieren kann, das wollen wir nutzen. Sagen, hey, unsere Studierenden haben zum Beispiel, die Biomechanik wird von einem Bauingenieur unterrichtet, der total viel Spaß dran hat, hey, mit Menschen was zu machen und eben nicht nur theoretisch was zu beleuchten. Wir haben das ganze Thema der Elektrotechnik, wird da vermittelt, um eben auch ja solche stimulierende Verfahren, EMGs, also wie man die Muskel ansteuern kann, wird da unterrichtet. Und dann das Thema der ganze Medizininformatik ist an der THU total verwurzelt, das uns auch total nutzt und nach vorne bringt.
Medizininformatik.
Genau.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir ja über Physiotherapie, Miet sozusagen Medizintechnik. Vereinfache es mal so ein klein bisschen. Und ja, bei mir im Studio Professor Dr. Tim Fleiner und Christine Lechner. Und wir waren gerade dabei, so die Möglichkeiten, die sich eben mit den Möglichkeiten Befähigung und einfach Tools und Ausrüstung wahrscheinlich auch an der THU ergeben, dieses Studium oder diese Ausbildung in Richtung der Physiotherapie eben medizintechnisch zu unterstützen. Da waren wir gerade dran und das Stichwort war dann auch Informatik oder Medizininformatik. Tim, was genau hat es denn damit auf sich? Was ist denn die Medizininformatik? Was ist dann da jetzt euer Beitrag?
Also es gibt in der THU einen eigenen Studiengang dafür, für Experten, die ja für Informatik in der medizinischen Versorgung zuständig sind. Es sind reicht von Bildgebung, diagnostische Verfahren hin zu aber auch Klinik- und Praxisinformationssoftware, um eben den Ablauf zu verbessern. Das sind riesige Daten, die dann eigentlich Muster erkennen und das, was in der Physiotherapie auch immer wichtiger wird. Es gibt so ein Praxisbeispiel, dass wir davon ausgehen, dass in Zukunft Personen einen Termin ausmachen und dann im Vorfeld einen Fragebogen ausfüllen, der uns dann eigentlich schon klar zeigt, Mensch, die werden da schon vorab untersucht, sagen, hey, über meine Antworten zeigt eigentlich schon der Algorithmus, Mensch, wie gefährdet ist er für einen Bandscheibenvorfall? Er hat mit so einer Wahrscheinlichkeit hat er das und das. Es liegen große Daten dahinter, die uns eigentlich Muster erkennen lassen und dann auch dem Physiotherapeuten die Behandlung erleichtern. Zu sagen, Mensch, Mustererkennung ist ein großes Thema für uns. Und ganz konkret für die Physiotherapie ist es eben, dass wir in der Behandlung zum Beispiel immer mehr auf solche Wearables eingehen, Smartphone-Daten, und auch ganz neu die Behandlung via Videokonferenz auch möglich ist. Das hatten wir in der Pandemie als Möglichkeit, aber jetzt hat sich so verstetigt, dass es verordnbar ist. Gerade so im Bereich Atemtherapie, Personen, die eine hohe Infektionslast tragen, denen wird dann nicht zugemutet, hey, komm bitte in die Praxis, sondern bleib zu Hause und wir machen das über ein Konferenzsystem. Das kennt man auch sehr viel aus Australien, im Outback trainieren, die dann machen Trainingsprogramme remote, also über die Distanz und haben dann eigentlich den Physio in der Hosentasche, der dann einmal im Monat auch mit denen telefoniert und sagt, Mensch, wie läuft's denn? So denke ich, wird es in den nächsten 10 Jahren auch Möglichkeiten für uns geben, da über die Ferne den Patienten noch ein bisschen mehr zu begleiten.
Ich glaube, da nur so ein ganz wichtiger Punkt, das sind ja so diese Entscheidungsbäume, die dadurch entstehen können. Dass, wenn bestimmte Informationen vom Patienten kommen, dass dann bereits Entscheidungen in eine bestimmte Krankheitsrichtung oder diagnostische Richtungen vorgefertigt werden. Und da ist wieder ein großer Punkt KI.
Wollte ich gerade ansprechen.
Genau, je mehr Daten einfach da sind, umso mehr verfeinert wird dieser Entscheidungsbaum. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Bereich, der in Zukunft kommt.
KI, das ist genau der Punkt, das ist das Stichwort, was mir schon auch auf der Zunge lag. Wenn jetzt irgendwo Daten da sind, wenn jetzt Erfahrungswerte, wenn jetzt Medizindaten vorliegen und einfach Wahrscheinlichkeiten dazu gerechnet werden können und irgendwas, dann kann man ja bei vielen Dingen wahrscheinlich schon eine relativ gute Prognose abgeben. Also mit dem Verhalten, ja so und so, wenn mal 70 erreicht hat, dann irgendwo Bandscheibe oder weiß der Kuckuck irgendwas anderes. Und das heißt, dann kann man dann schon sehr gezielt dann auch eben präventiv tätig werden oder dem Programm entwickeln im Sinne von, wie halte ich mich gesund, damit das, was das Worst-Case-Szenario wäre, was die KI vielleicht dann so im Sinne schon sieht oder hat, gar nicht erst eintritt, sondern vermieden werden kann, da ergeben sich natürlich da schon Möglichkeiten, die man bisher nicht gekannt hat, im Sinne einfach das Richtige für den Richtigen zum richtigen Zeitpunkt dann auch dann zu tun, dem quasi was an die Hand zu geben.
Richtig, also entscheidend ist dann aber auch die persönliche Bindung zwischen Therapeut und Patient und das, wir sehen KI dann wirklich als Unterstützung. Das heißt, die KI macht die Fleißaufgabe, die Sachen zusammenzuführen. Die Verantwortung für den Inhalt liegt aber beim Therapeuten. Und konkret zum Beispiel die Leitlinien, die sich dann einfach runterbrechen lassen, darlegen, es hat keiner die Chance, gerade noch den Überblick zu bewahren über jede einzelne Studie zu einem bestimmten Bereich, sondern eher heißt dann, Mensch, das ist dieser Patient, der hat diese Einschränkungen, schlag mal vor, welche Messinstrumente, aber dann vor allem, hey, welche Interventionen sind denn hier belegt, also evidenzbasiert, die dann auch sinnvoll sind in diesem Fall. Das ist, als Fleißaufgabe sehe ich das eher.
Und ich finde es bei uns wirklich ein sinnvolles Hilfsmittel. Es geht ja immer um diesen Patientenkontakt. Es geht um einen 20-Minuten-Rhythmus. Das heißt, je mehr Instrumente ich nutzen kann, effektiv nutzen kann, die mir einfach die Diagnostik erleichtern, umso mehr Zeit habe ich dann effektiv am Patienten und kann den wirklich dann trainieren in dem Sinn. Also wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Studenten Techniker werden. Wir wollen auch nicht, dass sie nur vorm PC sitzen.
Aber was wollen wir denn?
Wir wollen reflektierte Praktiker haben. Okay. Also das ist ja so dieses Schlagwort. Also unsere Studenten sollen eigentlich so das Essentielle aus der Ausbildung mitnehmen und das Essentielle aus der Wissenschaft rausholen. Also und dann wirklich die Praxis wissenschaftlich fundiert nutzen können für sich.
Und jetzt muss man dazu sagen, die Studierenden sind ja, also im Rahmen der Ausbildung, auch wirklich 10 mal 5 Wochen, das heißt eigentlich ein ganzes Jahr in den Kliniken und Praxen in Ulm unterwegs.
Genau.
Also am Ende ihrer Ausbildung sind die ja auf der Spitze ihrer Expertise. Sie wissen von jedem Fachbereich was und dann entscheiden sich, Mensch, wo geht's denn hin? Wo kommt's dann hin? Und wir merken eben, dass in jedem Fachbereich immer mehr die Digitalisierung kommt, aber auch die Mündigkeit des Patienten, die wächst. Die kommen mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Vorabinformationen und da muss man darauf vorbereitet sein, um das möglichst effektiv dann zu gestalten.
Ja. Und die Gefahr, die ja bestehen könnte, dass man jetzt sagt, oh, jetzt studieren dann nochmal welche, die eigentlich sonst eher Handwerk hatten. Und was bringt das eigentlich? eigentlich. Also wir sind, unser Ziel ist wirklich, die Handwerker, also das Handwerk an sich und die Technik, die bleibt bestehen. Also auch die Studenten haben genau den gleichen Inhalt und auch die gleichen Übungszeiten wie die Auszubildenden. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir bilden da keine Theoretiker aus oder schulen keine Theoretiker, sondern wir sagen, wir wollen wirklich Physiotherapeuten haben, die wirklich solides Handwerk haben und die das aber noch wissenschaftlich unterfüttern können. Mhm. Das ist unser Ziel.
Ja, und die einfach präzise einfach auch in die Person auch eingehen können, weil sie eben Medizin, technische oder einfach ja aus der Wissenschaft Tools und Möglichkeiten haben. Genau. Aber die natürlich dann auch mit ihrem Fachwissen bewerten müssen, das, was sie da lesen, was dann am besten zu tun ist. Und dann ja vielleicht sogar auch da ein bisschen irgendwie schon was an die Hand kriegen mittels KI oder keine Ahnung. Dass einer sagt, okay, dem verschreibst du jetzt 5-mal die Woche an die Frischluft zu gehen und ja, ja gut, das ist banal, aber irgendwie was anderes zu machen, was weiß ich, vielleicht mal Rückenschwimmen.
Naja, aber das Rezept auf Bewegung, das ist da, das gibt's, das gibt's schon ganz lange. Ja, ja. Wir merken ja auch, dass in Social Media immer mehr Reels kommen, die sich mit dem Training befassen.
Ja.
Mhm. Und da muss man aber auch einen Qualitätsblick drauf haben, dann sowohl die Leute, die es so direkt sehen und mit denen man zum Physio kommen, aber auch unsere Studis, das merkt man, wenn die auf Instagram, TikTok sind und die gucken natürlich Physio-Videos, gucken die länger an. Mhm. Demnach spielt der Algorithmus die dann auch länger vor und sagt, hey Mensch, das ist interessant für dich, ja. Aber unsere Physios müssen eben dann auch in der Lage dazu sein, Gutes von Schlechten zu unterscheiden und sagen, hey, da gibt's nicht der am meisten trommelt, macht die beste Übung, sondern wir schauen uns das gemeinsam an und dann muss man eigentlich gut überlegen, hey, ist es richtig oder ist es falsch? Und das ist eine tolle Zeit gerade, wo die Physiotherapie sich hinentwickelt, denn wir sehen auch, dass jemand, der quasi einen Bachelor hat, hat auch die Grundqualifikation für den Direktzugang. Ja, Direktzugang heißt dann eben ohne ärztliche Verordnung direkt zum Physiotherapeuten. Das heißt, man braucht kein klassisches Rezept, keine Verordnung mehr. Das wird der Weg sein, wo eben Absolventinnen und Absolventen von uns dann da ja vorbereitet sind auf genau diese kommende Entwicklung und dann auch den Mehrwert, um zum Beispiel Hausärztinnen, Fachärztinnen zu entlasten, sagen, hey Physio, probier mal, wie weit kommt ihr? Und dann muss man aber auch für sich klar haben, hey, der Physiotherapeut muss bereit sein für diese Verantwortung.
Mhm. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang sind auch Kosten. Wir können dadurch Kosten ersparen, dass wir wirklich sagen, wir brauchen weniger maschinelle Diagnostik zum Beispiel. Und wir können dadurch, dass wir vielleicht an Leitlinien gebunden sind, dass wir wissenschaftlich versuchen zu schauen, wohin geht die Behandlung, Kosten einsparen, indem ein Patient schneller wieder in den Arbeitsalltag integriert werden kann. Wir können belegen, was wir machen und dass es objektiv auch besser wird, also dass sich ein Krankheitsbild verändert. Und das sind ja alles Dinge, die dann weitreichend tatsächlich zu Einsparungen führen, vor allem jetzt im Medizinbereich.
Ja, und Personen länger zu Hause leben zu lassen.
Ja.
Das ist der Kern, der uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Wenn jemand nicht mehr die Treppe hochkommt, weil oben das Schlafzimmer ist, dann ist es unsere Aufgabe, den jeweiligen zum Treppensteigen zu befähigen und sagen, Mensch, dieses Training ist jetzt wichtig.
Aber generell, das, was ihr macht, müsste ja eigentlich auch im Interesse aller Krankenkassen sein. Eines Karl Lauterbach, sage ich mal.
Ist es. Unbedingt.
Gesundheitsministers in dem Sinne, dass man gar nicht erst Sachen einreisen lässt oder es im Sinne von, dass Krankheiten geschehen, sich entwickeln, sondern also präventiv vor allem zur richtigen Zeit, mit richtigen Maßnahmen dagegen wirkt und der Mensch dann eben länger fit ist und keine Kosten letztendlich auch verursacht und vor allem dem Mensch einfach besser geht, länger er sich selber, wie er es gesagt hat, länger auch zu Hause vielleicht halten kann, nicht in Pflege oder Betreuung muss.
Ja, der Punkt ist ja, du hast jetzt gerade an den Rücken gefasst.
Ach so,
ich denke mal, wenn man nur mal schaut, wie viele Leute oder wie hoch der Krankheitsstand ist von Leuten, die Probleme am Bewegungsapparat haben, dann muss man sagen, es sind ganz viele Rückenpatienten da, viele, die was am Bewegungsapparat haben. Und wenn man da in Bezug auf wirtschaftlichen Nutzen einfach sagt, man kann die gut trainieren und wieder gut und schnell in den Alltag, in ihrem Berufsleben integrieren. Ja. Es geht nicht immer nur um die Senioren, sondern es geht ja wirklich auch um eigentlich eine ganz breite Bevölkerungsschicht, die da wirklich einen guten Nutzen haben könnte.
Ja, ja, und es gibt vor allem ja auch junge Leute, die schon in jungen Jahren mit Bandscheibe irgendwie zu kämpfen haben und an der Stelle dann auch vielleicht gar nicht mehr arbeiten können. So Fälle, also weiß auch in meinem beruflichen Umfeld ein Fall, wo halt ein Mensch dann auch dann richtig Probleme bekommen hat. Und insofern, also ja, trifft nicht nur die Älteren, das ist leider. Das ist faktisch dann einfach so.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform, heute mit Tine Lechner, Tim Fleiner und Michael Trost. Du bist der Chef hier.
Naja, ich bin Moderator.
Du bist der Moderator.
Die Gäste sind immer die wichtigen Personen, die natürlich nach vorne gestellt werden. Das ist ja die Sendung der Gäste. Jo, wir haben schon über euer Studienangebot ein bisschen gesprochen. Jetzt lasst uns aber genau wissen, wann, wo, zu welchen Konditionen, also sprich, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, kann man sich denn bei wem wie wo anmelden, wo findet man auch vielleicht Online-Informationen und letztendlich, wie sind die Studienfächer, wie sind die Modalitäten, alles, was so zu dem Studium jetzt relevant ist, was jetzt die vielleicht interessierten Hörer alles wissen sollten, lasst uns da mal ein bisschen drüber sprechen. Wer mag, Christine?
Oder genau, Tim? Also ich würde jetzt einfach mal anfangen und wenn was zu ergänzen wird, bitte, Tim, bitte. Dann hilfst du mir einfach. Also erstmal ist zu sagen, das Ulm-Kolleg ist ja erstmal eine Berufsfachschule, das heißt, wenn man sich für Physiotherapie interessiert, kann man das entweder nach der mittleren Reife machen oder wenn man dann mehr machen möchte, also mit dem Studium, Physiotherapie und Studium, dann kann man das nur mit allgemeiner Hochschulreife machen oder mit Fachhochschulreife. Bewerben kann man sich entweder an der THU oder am Ulm-Kolleg. Ganz wichtig ist, aufgenommen wird man nur, wenn man einen Test am Ulm-Kolleg absolviert hat. Dieser Test, dieser Aufnahmetest, der wird dann mit der Abiturnote verrechnet und der ist dann notwendig, um sich wirklich einschreiben zu können. Also das ist ganz wichtig. Die Ausbildung machen, die machen auch den Test, müssen den Test auch bestehen und kommen dann in die Physiotherapie-Ausbildung. Dann, wie Tim das schon angesprochen hat, der Studiengang ist ein ausbildungsintegrierter Studiengang. Das heißt, der Studiengang läuft in den ersten 6 Semestern ähnlich wie die Ausbildung. Und es wird viel von uns organisiert. Es werden die Praktikumstellen werden organisiert, die Vorlesungen werden organisiert. Und ich glaube, man muss sich es ein bisschen anders vorstellen wie die normalen Studiengänge, die es so gibt. Die Semester- oder die vorlesungsfreie Zeit, das ist überwiegend mit Praktikum gefüllt. Und von dem her gibt es reine Ferienzeit, wo sich die Studenten auch sicher sein können, da wird nichts reingelegt. Und die vorlesungsfreie Zeit, die ist eigentlich durchorganisiert. Also von der Belastung her schon eine andere wie bei den anderen Studiengängen. Es hat auch damit zu tun, dass es Anwesenheitspflicht gibt. Das liegt aber an der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, von der wir abhängig sind. Und wenn man das dann durchlaufen hat, dann kann man nach 3 Jahren, also nach 6 Semestern, kann man dann das Examen absolvieren. Damit hat man die Zugangsberechtigung am Patienten, also man darf behandeln. Und dann geht's noch ein halbes Jahr weiter für die Studenten, die dann im Rahmen Wissenschaftlichkeit und Bachelorarbeit und auch Wahlmodule dann arbeiten.
Okay. Räumlich gesehen ist es dann wo überall, wo halten sich die Menschen dann auf? THU, dann bei euch ein Kollege und wo überall schwimmen die, also es sind Schwimmen, wo bewegen es sich, also wo überall findet man die Menschen, wo ist dann der Einsatzraum sozusagen?
Also die Vorlesungen und die fachpraktischen Inhalte sind alle in Ulm, am Oberen Eselsberg, am Ulm-Kolleg und in der THU, also fußläufig voneinander weg. Das ist total schön da, wenn man über dem Nebel auf dem Sonnenberg ist. Und das ist ungefähr, in den ersten beiden Semestern ist das klar theorielastig und dann geht's los in die Praxen, in die Kliniken, das heißt in nahezu alle Bereiche der Universitätsklinik, im Bethesda-Klinikum, dann geht's in die Kliniken des Alb-Donau-Kreises, nach Ehingen, nach Blaubeuren, nach Langenau. Es gibt ein paar, die gehen auch weiter weg Richtung Heidenheim, die Fachkliniken in Ichenhausen, in Günzburg, in Burgau sind mit drin, in Praxen in Erbach, in Ehingen, die sehr, sehr modern sind, um zu sagen, auch wir wissen, dass 80% unserer Absolventen später in Praxen arbeiten und deshalb wird das in Zukunft auch mehr werden. Das heißt, es ist ein Ulmer Modell, es ist eine Ulmer Ausbildung und Studium zusammen. Wir sehen, dass viele Leute herziehen extra, mit einem großer Radius, teilweise auch aus dem Ausland. Ja. Das macht es sehr, sehr interessant für uns, weil wir sehen, dass Ulm die richtige Größe hat, Ulm da sehr agil und innovativ ist und toller Standort ist für uns. Ja. Mhm.
Mhm. Und weil du eben das Ulmer Modell angesprochen hast, da ist wirklich so, es ist ja Theorie, also Unterricht, Lehre, verbunden mit praktischer Ausbildung. Aber das wird am Ulm-Kollegium mit der THU zusammen, wird es als ein Komplettpaket abgegeben. Also es ist, wenn die Studierenden zu uns kommen, dann müssen sie sich nicht mehr um irgendwelche Praxissemester kümmern, um Praxiseinrichtungen, auch nicht darauf achten, ob sie alle Fachbereiche abdecken, sondern das ist eigentlich das Komplettpaket, beinhaltet schon alles, und wenn sie das durchlaufen haben, dann wissen sie, dass sie zum Examen zugelassen werden und dass sie wirklich alle Fachbereiche entsprechend an der Ausbildungs- und Prüfungsordnung wirklich abgedeckt haben.
Ich würde gerne was zu den Soft Skills sagen. Also klar, wir sind nicht die klassischen THU-Adressaten, die Richtung Informatik und Maschinenbau oder ich will was mit Auto machen. Nein, man sollte schon Freude an der Arbeit mit Menschen haben. Um das geht's im Kern, auch wenn wir viel technisch unterwegs sind, aber man arbeitet mit Personen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. Wirklich, wir hatten vorher über die Spoho und den Spitzensportler gesprochen, aber jedes Alter, jede Leistungsfähigkeit ist da Thema, und man muss sich auch klar sein, Physiotherapeutinnen sind sehr gefragt. Schon während der Ausbildung ist immer so, wenn man auf einer Party ist und man irgendwo unterwegs ist, ach, du wirst Physiotherapeut, mir tut's da weh, kannst du denn nicht mal Hand anlegen? Dessen muss man sich bewusst sein. Da haben wir auch spezifische Strategien, zu sagen, Mensch, wir bekämpfen die Massage, wir machen es als einen Teil der Technik, aber dann geht's ab ans Training, und die Leute in Bewegung zu bringen, ist unser Kern. Und auch wenn man ja die Ausbildung geschafft hat und das Studium absolviert hat, dann ist man doch sehr gefragt. Also es ist quasi Vollbeschäftigung in der Physiotherapie. Man kann sich,
also sicher Beruf, kann man sagen.
Ja, man kann sich aussuchen, wie man arbeiten will.
Das ist in der heutigen Zeit natürlich ein wichtiger Punkt.
Moderne Arbeitgeber, die kriegen von uns schon die Hinweise, auf was muss man achten. Wir haben auch Kontakt zu uns, und das ist schon super, ja. Mhm.
Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach nur, man kann sich jederzeit bei uns melden. Wir haben laufendes Aufnahmeverfahren, und man kann jederzeit uns kontaktieren, dass er mal einen Tag im Unterricht schnuppert oder dann auch in der Vorlesung schnuppert.
Oh ja.
Und kann dann direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Wir sind auf vielen Messen vertreten. Ja. Wir machen Infoveranstaltungen, wo man alles besichtigen kann. Einfach nur auf die Homepage gucken.
Oder viel Social Media. Über das Ulm-Kolleg transportiert ihr viel. Da sieht man immer mehr Inhalte, TikTok, Insta. Ja. Das sind Themen, wo wir auch zeigen, Mensch, wie sieht das Ganze denn aus? Denn wir arbeiten am und mit den Menschen und nicht irgendeiner Theorie.
Und uns ist wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, dass wir engen Kontakt haben mit den Lernenden, weil wir auch zusammen am Patienten sind und die Therapie gestalten und das Ganze ja dann wirklich auf Augenhöhe und mit viel Vertrauen verbunden ist.
Anmeldeschluss bis wann? Bis wann muss man sich eingetragen haben?
Jederzeit.
Jederzeit.
Also jetzt fürs kommende Sommersemester, da muss man bis Mitte Januar sich anmelden. Mhm. Also wir starten ganz neu jetzt ab März 25 mit dem Sommersemester, und da muss man bis Mitte Januar muss man sich angemeldet haben.
Und im Wintersemester ist auch möglich, das dann bis Mitte Juli, oder?
Das ist bis Mitte Juli, ja, genau.
Schön. Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Informationen auf jeden Fall vermittelt. Insofern ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und wir ein bisschen mehr über die Ausbildung erfahren haben. Mein Name ist Michael Trostner, Moderation. Meine beiden Studiogäste waren, wer war denn da? Nochmal den Namen sagen.
Christine Lechner, und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Außerdem
Tim Fleiner, vielen Dank und schönen Abend.
Ja, den wünschen wir, und das war's dann für heute in der Plattform. Wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut. Plattform morgen wieder, gleich Welle. Bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.